So klang es heute Morgen, als unmittelbar neben dem Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv eine Rakete eingeschlagen ist. Diese Aufnahme hat ein Augenzeuge mit seinem Handy gemacht. Welche Auswirkungen dieser Angriff der Houthi-Miliz hat, hören wir gleich von unserem Korrespondenten in Israel. Dort will das israelische Sicherheitskabinett noch heute Abend über eine neue Offensive im Gazastreifen beraten. Dazu sollen Reservisten reguläre Soldaten etwa im Westjordanland ablösen. In der Ukraine gehen die russischen Angriffe weiter. Bei einem Drohnenangriff auf die Hauptstadt Kiew wurden mehrere Menschen verletzt. Präsident Selenskyj ist gerade in Tschechien. Das Land gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Hallo, ich bin Felix Sprung. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nach dem Raketeneinschlag nahe dem internationalen Flughafen Ben-Gurion haben die Lufthansa und die schweizerische Airline Swiss ihre Flüge nach Tel Aviv ausgesetzt. Heute wurden bei dem Angriff der Houthi-Miliz 8 Menschen verletzt. Israels Premierminister Netanyahu kündigte harte Vergeltungsschläge an. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte über den Tag in Israel, an dem am Abend noch eine wichtige Entscheidung ansteht und der am Morgen mit dem Angriff der Houthi begonnen hat.
Unmittelbar neben der mehrspurigen Zufahrtsstraße zum Terminal schlug die Rakete um 9.23 Uhr Ortszeit ein. Aufgenommen von einem Autofahrer, dem der Schock anzuhören war. Im Flughafengebäude suchten zur selben Zeit Hunderte von Reisenden in großer Eile die Schutzräume auf. Der israelischen Raketenabwehr sowie der in Israel stationierten US-Raketenabwehr war es nach Angaben der Armee nicht gelungen, das Geschoss vor dem Einschlag unschädlich zu machen. Ein Sprecher der Houthi-Milizen erklärte dem arabischen Fernsehsender Al Arabiya, der Beschuss des Flughafens Ben-Gurion sei ein Beweis ihrer Fähigkeiten, Zitat, befestigte Standorte in Israel anzugreifen. Der Flugverkehr wurde kurze Zeit später wieder aufgenommen. Die Houthi-Milizen hatten in den beiden vergangenen Tagen 3 Raketen auf Israel abgefeuert, die allerdings in der Luft abgeschossen worden waren. Unterdessen tritt das israelische Kabinett am Abend zusammen, um der Einberufung von mehreren 10.000 Reservisten und der damit geplanten Ausweitung der Offensive im Gazastreifen zuzustimmen. Der Plan, so berichtet der israelische Radiosender Kan, sehe unter anderem vor, die palästinensische Bevölkerung aus dem Norden des Gazastreifens zu vertreiben und die Gebietsflächen von der Armee zu besetzen. Falls die Hamas die 59 Geiseln, von denen nach Angaben von Premierminister Netanyahu weniger als 24 Menschen noch am Leben sein sollen, nicht freilässt, würden die Gebiete immer kleiner und kleiner werden, in denen sich die Bevölkerung aufhalten dürfte. Die Angehörigen der Geiseln verlangten gestern Abend zusammen mit mehreren tausend Demonstranten, die neue Bodenoffensive zu stoppen. Einaf Sangauka, die Mutter eines der Geiseln. Obwohl alle wissen, dass der militärische Druck die Geiseln tötet und die Zahl der gefallenen Soldaten steigen lässt, wird nun berichtet, dass Netanyahu schon wieder Reservisten für einen neuen Kriegsgrund einziehen möchte, aus dem nur der Tod weiterer Geiseln hervorgehen wird. Premierminister Netanyahu hatte vor wenigen Tagen mit der Aussage für den Zorn der Angehörigen gesorgt, die Befreiung der Geiseln sei ein sehr wichtiges Ziel. Das oberste Ziel sei aber, so wörtlich, der Sieg über unsere Feinde. Netanjahus rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir sagte gestern Abend dem regierungsnahen TV-Sender 14, in den Geiseldeal wird Bewegung kommen, sobald wir in Richtung totalen Sieg gehen. Mit totalem Sieg meine ich keine humanitären Hilfen. Übrigens gibt es jetzt wieder Stimmen, die von humanitären Hilfsleistungen reden. Ich weigere mich vehement. Hätten wir den Nazis humanitäre Hilfe gegeben? Es hat sich schon oft bewiesen, dass sie, sobald wir Richtung Sieg gehen, unter Druck geraten und einen Deal eingehen. Aber wenn wir nur den Deal suchen, verlieren wir. Wir dürfen diesen Kampf nicht verlieren. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnte am Freitag wiederholt vor einem, Zitat, vollständigen Zusammenbruch der humanitären Hilfe im Gazastreifen. Ohne sofortige Lieferungen von medizinischen Hilfsgütern und Lebensmitteln könnte das Rote Kreuz einen Großteil seiner Arbeit nicht mehr länger aufrechterhalten.
Aus Tel Aviv berichtete Clemens Fehrenkotte. Aber nicht nur auf Gaza gehen die Angriffe Israels weiter, auch auf Syrien. Die israelische Armee hatte gestern erklärt, sie stehe bereit, um die Drusen zu schützen. In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Kämpfen zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit, regierungsnahen Milizen und staatlichen Sicherheitskräften nahe Damaskus. Laut Aktivisten sind dabei schon mehr als 100 Menschen getötet worden. In Syrien leben etwa 700.000 Drusen, eine aus dem Islam hervorgegangene religiöse Minderheit, die etwa 3% der syrischen Bevölkerung ausmacht. Israels Militär begründet seine Angriffe in Syrien mit dem Schutz der Drusen, von denen jetzt viele auf der Flucht sind, wie auch dieser Mann, dessen Geschichte unser Korrespondent Moritz Behrendt erzählt.
Die Koffer sind gepackt in der Wohnung von Hassan Zein Eldin. Mit ihrem kleinen Auto will er mit seiner Familie raus aus Syrien. Wir packen unsere Sachen und wollen das Land verlassen, aus Angst. Wir können nicht darauf vertrauen, dass wir morgen noch hier leben können. Ich könnte von einem Scharfschützen getroffen werden oder von einer Mörsergranate. Inzwischen ist hier alles beängstigend. Der 65-jährige Druse lebt in Jaramana, etwa 10 Kilometer von der Hauptstadt Damaskus entfernt. Er ist hier aufgewachsen, hat sein ganzes Leben hier verbracht. Nie habe er sich vorstellen können, erzählt er, dass er den Ort einmal verlassen müsse. Die vergangene Woche hat viel verändert. Bewaffnete Islamisten fielen in Jaramana ein, lieferten sich Gefechte mit drusischen Milizen. Von mehr als 100 Toten sprechen Beobachter. Daraufhin schickte die Übergangsregierung in Damaskus zusätzliche Sicherheitskräfte nach Jaramana, um die Lage zu beruhigen. Wir setzen auf die Fähigkeit der Regierung, uns zu beschützen. Das ist auch unsere Forderung, sagt Hassan Zein Eldin. Dann kommt sein großes Aber. Das Problem ist, dass die Regierung zu schwach ist, um die bewaffneten Unruhestifter zu kontrollieren. Für den Juristen und politischen Aktivisten Anas Al-Judeh waren die Gefechte der letzten Woche keine Überraschung. Er sieht sie als Folge des uneingeschränkten Machtanspruchs der Islamisten um Übergangspräsident Ahmed al-Sharra. Angehörige der Minderheiten wie der Alawiten oder der Drusen im Land würden aus der Armee ausgeschlossen und politisch an den Rand gedrängt, sagt Al-Judeh. Damit ist die Katastrophe vorprogrammiert. So kann es nicht weitergehen. Wenn sie an der Macht bleiben wollen, müssen sie andere einbeziehen. Sie brauchen eine Unterstützung der Mehrheit. Aktuell repräsentiert die Regierung nicht die Mehrheit der Syrer, auch wenn sie das andauernd betont. Aber das stimmt nicht. Die meisten der rund 700.000 Drusen in Syrien leben südlich von Damaskus in der Nähe der Grenze zu Israel. Als Reaktion auf die Gefechte in Jaramana und anderen Orten hat die israelische Luftwaffe ihre Angriffe im Nachbarland verstärkt. Um der aktuellen Führung in Damaskus ihre Schwäche vorzuführen, sagen manche Beobachter. Um die Drusen zu beschützen, heißt es aus Israel. Hassan Zein Eldin sagt, er fühle sich durch das israelische Eingreifen eher bedroht als beschützt. Und auch Rawat, ein drusischer Milizionär, betont, wir sind verwurzelt in unserer syrischen Identität. Das müssen wir doch nicht ständig wiederholen. Wir sind Syrer, vereint unter einer Flagge, sonst nichts. Er kontrolliert nun an einem Checkpoint Autos, die nach Jaramana kommen, gemeinsam mit Sicherheitskräften der Übergangsregierung. Die Zusammenarbeit funktioniere und die Lage habe sich beruhigt, behauptet Rawat. Dass das so bleibt, darauf will sich die Familie von Hassan Zein Eldin nicht verlassen. Mit ihrem vollbepackten Wagen machen sie sich auf den Weg in den Libanon. Einige Drusen wie Sheikh Hikmat al-Hijri werfen der Übergangsregierung in Damaskus eine direkte Beteiligung an den Angriffen in Jaramana und anderen Orten vor. Dass sie die bewaffneten Gruppen nicht kontrollieren könne, sei eine faule Ausrede. Andere drusische Würdenträger setzen dagegen auf eine Zusammenarbeit mit der aktuellen Führung in Damaskus. Diese uneinheitliche Haltung mache es für die Drusen noch schwerer, sagt der politische Aktivist Radwan al-Atrash. Die drusische Gemeinschaft kann sich nicht auf eine gemeinsame nationale Stimme einigen. Unter den Scheichs gibt es unterschiedliche Visionen und Ausrichtungen. Jetzt sind die Drusen wirklich am Zug. Sie müssen sich auf einheitliche Ziele verständigen. Das allein wird nicht reichen, meint der Jurist Anas al-Judeh. Für eine tatsächliche Beruhigung der Lage benötige es einen Mentalitätswechsel der Führung in Damaskus. Er befürchtet, dass es zu weiteren religiös motivierten Gewalttaten im Land kommen wird.
Die Situation ist äußerst fragil. Was jetzt im Süden geschieht, ist eine Fortführung dessen, was in Homs und an der Küste passiert ist. Und es wird so weitergehen, auch in anderen Teilen des Landes, solange diese Mentalität der politischen und sicherheitspolitischen Ausgrenzung vorherrscht.
In Syrien fliehen Drusen vor den Gefechten, Moritz Behrendt berichtete. Kommen wir jetzt zur aktuellen Lage im Krieg in der Ukraine. Dort hat es in der vergangenen Nacht wieder schwere russische Drohnenangriffe gegeben, woraufhin der ukrainische Präsident Selenskyj der politischen Führung in Moskau Zynismus vorgeworfen hat. Die Russen wollten eine Waffenruhe zum 9. Mai, aber schössen selbst jeden Tag auf die Ukraine, so Selenskyj. Allein in der vergangenen Nacht seien 165 Drohnen gegen Kiew, Charkiw, Tscherkassy und Mykolajiw gestartet worden. Seit heute würden die Gebiete Donetsk und Sumy von Flugzeugen aus mit schweren Fliegerbomben angegriffen. Selenskyj betonte, die Ukraine sei weiterhin zu einer Waffenruhe bereit, aber diese solle nicht nur zu den russischen Gedenktagen gelten. Am 9. Mai begeht Russland den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland vor 80 Jahren. Kreml-Chef Putin hatte rund um das Datum, das in Moskau mit einer Militärparade gefeiert wird, eine dreitägige Waffenruhe angeordnet. Kiew hingegen fordert, dass die Waffen mindestens 30 Tage schweigen sollen. Unterdessen ist Präsident Selenskyj zu einem zweitägigen Besuch nach Prag gereist. Tschechien ist eines der wichtigsten Unterstützerländer der Ukraine. Etwa eine 500.000 Kriegsflüchtlinge leben dort. Tschechiens Außenminister Lipavský hat Selenskyj und seine Frau am Flughafen begrüßt. Danach ging es auf die Prager Burg, wo Präsident Pavel die Gäste empfangen hat. Ein Hauptthema bei diesem Besuch dürfte die tschechische Granateninitiative sein, die eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Ukraine mit großkalibriger Munition spielt. Von Jahresanfang bis Ende April wurden dadurch tschechischen Angaben zufolge schon 400.000 Schuss Artilleriemunition aus Drittstaaten an die Ukraine geliefert. An der Finanzierung beteiligen sich zahlreiche EU- und NATO-Partner. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 18:20 Uhr. Ich bin Felix Sprung. Vielen Dank fürs Zuhören.